Mit dem folgenden Fallbeispiel möchte ich zeigen, dass man auch als tropendermatologisch interessierter Arzt nicht immer um die halbe Welt fliegen muss, um von seiner Arbeit eingeholt zu werden. Es beginnt in meiner Heimatstadt Hamburg, am östlichen Stadtrand Hamburgs. Dort ereignete sich vor einiger Zeit mit einem meiner Patienten folgender ungewöhnlicher Fall. Ein bis dahin eher unauffälliger, ja regelrecht blass wirkender Mann entpuppte sich zum damaligen Zeitpunkt zu meiner völligen Überraschung als erfahrener und mit allen Wassern gewaschener Halter und Züchter von Giftschlangen. Dennoch konnte auch all seine Erfahrung den folgenden Zwischenfall nicht verhindern. Beim Reinigen der von ihm selbst gebauten, aufwendig gestalteten Terrarien erlitt er allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz einen Giftschlangenbiss in den kleinen Finger der linken Hand. Das klinische Bild hier, unmittelbar nach dem Biss, das zeigt die betroffene kleine Fingerbeere und begleitend von den verzehrenden Schmerzen, die ihn sofort ereilten, verfärbte sich die Bissstelle innerhalb weniger Minuten blau-violett und schwoll an. Umgehend versuchte der Mann daraufhin, sich möglichst viel des Giftes mit dieser kleinen Taschenpumpe dort aus der betroffenen Fingerbeere herauszusaugen. Sie erkennen hier ja noch unschwer den Schnitt, den er sich zu diesem Zweck selbst gesetzt hat. Nichtsdestotrotz weitete sich die schmerzhafte Schwellung aus und erreichte über Finger, Hand und Arm innerhalb der folgenden Stunde die linke Schulter. Systemische Komplikationen blieben aus. Insgesamt hatte der Mann großes Glück gehabt. Die verärgerte Schlange hatte ihm nämlich nur einen oberflächlichen sogenannten Abwehrbiss zugefügt. Der wird in aller Regel auch nur mit einem Zahn ausgeführt. Auch die dabei verwendete Giftmenge, die ist eher gering, denn Vipern können ihre Giftmenge steuern. Sie ist auf jeden Fall deutlich geringer als bei einem Vollbiss, der ja von der Schlange in voller Tötungsabsicht beigebracht wird. Als weitere Selbsthilfemaßnahme entfernte der Patient unverzüglich seinen Ehering, lagerte die betreffende Extremität hoch, kühlte sie und trug den Arm fürs Erste bei Tätigkeiten jedweder Art in den folgenden Tagen in einer Schlinge. Am Abend des fünften Tages stellte er sich dann erstmals persönlich in meiner Sprechstunde vor. Im betroffenen kleinen Finger fand sich zu diesem Zeitpunkt nur noch eine geringe Restschwellung. Dessen Kuppe aber, wie man hier unschwer sehen kann, war inzwischen schwärzlich verfärbt. Das betroffene Gewebe war verhärtet, schmerzlos und taub. Dieses Bild hier zeigt den tatsächlichen Übeltäter, und zwar im Original. Ich bin nämlich selbst in den Tagen darauf dorthin gefahren und wollte mir die ganze Situation vor Ort anschauen. Und in einem dieser Terrarien lag die verantwortliche Schlange Crotalus lepidus morulus oder auch Tamaulipas Felsenklapperschlange. Benannt nach einem Bundesstaat im Nordosten Mexikos sind dessen felsige Bergregionen bis hinauf ungefähr auf 3000 Meter der natürliche Lebensraum dieser Schlange. Unsere Schlange hier, die liegt allerdings etwas eingekuschelt in ein Exemplar weiterer Art, friedlich in ihrem Terrarium. Klapperschlangen sind eine Gattung innerhalb der Unterfamilie der sogenannten Grubenottern. Das sind keine Ottern, die in Schlangengruben leben, sondern dahinter verbirgt sich etwas anderes. Zunächst einmal gehören sie auch zur Familie der Vipern. Also Ottern sind Vipern. Gemeinsames Merkmal aller Grubenottern aber, die ist dieses namensgebende paarige Grubenorgan, was Sie hier sehen und was man auf den ersten Blick vielleicht für ein zweites Nasenloch halten würde. Und das ist es eben nicht, denn es ist ein spezielles Organ mit einer Vertiefung und in dieser Vertiefung ist eine Membran und diese Membran wird innerviert von feinsten Ausläufern des Nervus trigeminus. Und der Sinn ist, mit dieser Membran können Temperaturunterschiede wahrgenommen werden. Temperaturunterschiede von 0,003 Grad Celsius. Das so entstehende dreidimensionale Wärmebild entsteht, indem die Nervenfasern des Trigeminus diese Reizleitung weiterleiten an das Sehzentrum und dort empfängt die Schlange ein echtes Wärmebild, also sieht etwa so etwas. Und damit hat ein Beutetier in stockdunkler Nacht keine Chance. Keine Chance, wenn es in der Nähe ist. Denn die Schlange, die Klapperschlange, kann auch bei absoluter Dunkelheit warmblütige Beutetiere auf diese Weise orten. Crotalus lepidus morulus gilt mit 60 bis 70 Zentimeter Körperlänge als mittelgroß. Das warnende Geräusch ihrer besonders großen Klapper, ihrer Schwanzrassel, ist üblicherweise nicht zu überhören. Die Giftigkeit wird von Zytotoxinen und Hämolysinen bestimmt. Neurotoxine fehlen bei dieser Schlange. Ein Vollbiss von Crotalus lepidus morulus führt ohne ärztliche Hilfe innerhalb von Stunden zu massivsten Nekrosen. Mittelhohe Giftigkeit, was Sie hier lesen, heißt für diese Schlange eventuell Verlust von Fingern, Zehen oder Extremitäten, aber nur selten bis nie Verlust des Lebens. Vipern und damit auch Klapperschlangengift enthält blutdrucksenkende Quinine, die zum Kreislaufzusammenbruch führen können. Klapperschlangengift besteht darüber hinaus aber auch hauptsächlich aus proteolytischen Proteasen, Kollagenasen und Hyaluronidasen sowie aus Phospholipase A2. Als Zytotoxine führen die Enzyme gerade auch bei einem Vollbiss mit Tötungsabsicht zu massivsten Nekrosen, als Hämorrhagine zu Einblutungen und im schlimmsten Fall zur Verbrauchskoagulopathie mit Massenblutung. Das entscheidende anatomische Merkmal aber aller Vipern, das ist dieses hier, das sind ihre Zähne. Diese sind so lang, dass sie zum Schließen des Schlangenmauls eingeklappt werden müssen. Andernfalls würde sich eine Klapperschlange schlichtweg bei jeder Gelegenheit selber beißen. Das Gift einer Klapperschlange fließt nach dem Biss durch einen schmalen Kanal inmitten des Zahns, der ganzen Länge nach durch den Zahn hindurch und kann auf diese Weise besonders tief ins Gewebe ihres Bissopfers eindringen. Als unser Patient mit seiner schwärzlich verfärbten kleinen Fingerkuppe zu mir kam, weil er die Bissverletzung schlichtweg nur noch als Hautproblem wahrgenommen hatte, stellte ich den Arm erneut in einer Schlinge ruhig und überstellte den Mann direkt auf die Bettenstation des Bernhard-Nocht-Institutes in Hamburg. Das ist unser Tropenkrankenhaus und das ist inzwischen angesiedelt mit seiner Bettenstation auf dem Gelände der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Und dort haben die Kollegen den Arm noch einmal ruhig gestellt, nachhaltiger. Sie haben ihn dann noch mal für eine weitere Woche, haben sie die Schlinge gegen eine Gipsschale ausgetauscht. Innerhalb weniger Tage nach Anlage der Gipsschale kam es dann zu einer durchgreifenden, entscheidenden Befundbesserung auch des Schmerzes. Innerhalb zweier weiterer Monate heilte dann auch das geschädigte Gewebe im Bereich der Fingerkuppe endgültig. Und hier sieht man den klinischen Verlauf vom Biss bis zur Restitutio. Die ganze Geschichte endete mit einer leicht verschmälerten, insgesamt tauben kleinen Fingerkuppe. Nicht jeder Giftschlangenbiss geht so glimpflich aus. Von den schätzungsweise 2,5 Millionen Bissen pro Jahr, genaue Zahlen haben wir nicht, es sind wirklich alles Schätzungen, verlaufen etwa 125.000 tödlich. Auch die tatsächliche Zahl der Giftschlangenhalter, zumindest bei uns in Deutschland, ist zurzeit nur grob abschätzbar, da es auch in Deutschland bisher immer noch keine einheitliche Meldepflicht gibt. Wer allerdings denkt, dass Giftschlangenhalter bei uns oder auch hier in Wien oder in Österreich extrem selten sind und Bissunfälle uns Hautärzte wohl kaum betreffen werden, der darf nicht übersehen, dass auch wir Hautärzte in Deutschland und Österreich relativ selten sind. Nimmt das Bissopfer seine Verletzung primär als Hautproblem wahr, wie in meinem Fall, oder ist der Hautarzt schlichtweg der nächsterreichbare, nächstgelegene Arzt, dann kann zumindest statistisch gesehen jeder von uns mit Bissverletzungen durch Gifttieren ganz kurzfristig, unvorhergesehen, unfreiwillig zu tun bekommen. In Deutschland sieht es so aus. In 8 unserer 16 deutschen Bundesländer ist die Haltung bestimmter giftiger Tiere mittlerweile nur noch unter hohen, behördlich geregelten Auflagen möglich. In den meisten der 8 verbliebenen Bundesländer sind gesetzliche Bestimmungen im Umgang mit Gefahrtieren, wie es im Amtsdeutsch heißt, zumindest in Vorbereitung. In den verbliebenen Bundesländern können Sie morgen losgehen und sich ohne besondere Sachkenntnis eine Klapperschlange kaufen und sich diese dann ins heimische Wohnzimmer stellen. Selbsthilfemaßnahmen nach einem Klapperschlangenbiss im Stil des Wilden Westens mit Aufschneiden der Bissstelle und Aussaugen derselben, so wie es hier Jeff Bridges in dem wunderbaren Western True Grit der Coen-Brüder so schön demonstriert, das ist heute obsolet. Kleinste Mundschleimhautverletzungen könnten nämlich schon ausreichen, den Ersthelfer dabei selbst in allergrößte Gefahr zu bringen. Am Ende könnte der Ersthelfer sogar noch schneller zu Boden gehen als das eigentliche Bissopfer. Die Bisswunde sollte darüber hinaus niemals eingeschnitten und ausgesaugt, komprimiert oder abgebunden werden. Und was für den Wilden Westen gilt, das gilt natürlich erst recht für den Hamburger Osten. Mithilfe der örtlichen Giftnotrufzentrale und einem gegebenenfalls hinzugezogenen Notarzt sollte ein schlangenbissverunfallter Patient umgehend in eine qualifizierte tropenmedizinische Einrichtung überführt werden. Und von zentraler Bedeutung dabei ist auf jeden Fall auch die möglichst sichere Identifizierung der Schlange. Merksatz bitte: Ein von einer exotischen Giftschlange gebissener Patient ist bis zum Beweis des Gegenteils immer als lebensbedrohlicher Notfall, als lebensbedrohlicher Zwischenfall zu behandeln. Sollte die Gabe eines Antiserums notwendig werden, dann ist zumindest im Bereich der Klapperschlangen, der Vipern, das Mittel Crofab, das derzeit mit Abstand verträglichste und zugleich wirksamste Gegengift bei Klapperschlangenbissen. Crofab enthält nämlich reine Fab-Fragmente aus Schafserum gewonnener giftspezifischer Immunglobuline. Warum sind Fab-Fragmente ausgerechnet besser verträglich als vollständige klassische Immunglobuline? Nun, Fab-Fragmenten fehlen die FC-Einheiten, das hier unten. Diese FC-Einheiten aber sind durch die direkte Aktivierung des Komplementsystems hauptverantwortlich für die gefürchteten zytotoxischen Nebenwirkungen vieler, vieler Antiseren. Gifttierhalter sollten ihre Terrarien vorschriftsmäßig sichern und sich bei Arbeiten in der Nähe der Tiere mit einem Schlangenstock schützen. Wir als niedergelassene Ärzte oder tätige Ärzte in der Ambulanz sollten auf das Unerwartete vorbereitet sein und zumindest gut lesbar die Nummer der nächsten Giftnotrufzentrale bei uns in der Praxis oder in der Ambulanz am schwarzen Brett platziert haben, denn wie auch in meinem Fall ereilt einen so eine Situation immer überraschend. Wer aber ganz auf Nummer sicher gehen will, vermeidet eventuelle gesundheitliche Nachteile durch Schlangen jedweder Art immer noch am besten dadurch, dass er diesen Schlangen sich bei jeder bietenden Gelegenheit konsequent aus dem Weg geht. Vielen Dank. Es geht weiter. Wenden wir uns nun der Terra Australis, dem australischen Kontinent, zu. Hier wird die schöne Landschaft über Wasser meist von der Unterwasserwelt noch übertroffen, sei es beim Schnorcheln oder beim Tauchen. Aber wie immer, je unbekannter die Umgebung, desto größer die Gefahr. So endet manch einer dieser Erstkontakte auch häufig gänzlich anders als erwartet. 8 Stunden nach Kontakt mit dem auslösenden Agens bildeten sich rote Blasen auf der Haut als Verbrennung zweiten Grades und Nekrosen als Zeichen einer Verbrennung dritten Grades. Narbenbildungen sind unter diesen Umständen natürlich unvermeidlich. Frauen und Kinder erwischt es dabei stärker als Männer. Und der Grund ist ganz simpel, der liegt an ihrer schwächeren bzw. fehlenden Körperbehaarung. Aber wem ist das alles geschuldet? Welcher Australier macht sowas? Und wo? Es ist die Seewespe Chironex fleckeri. Die Heimat dieser Würfelqualle sind die Küsten des nordöstlichen Australiens. Verwandte Arten bevölkern die Küsten des östlichen Indopazifiks bis hin zu den Philippinen und Japan. Kontakt mit der Würfelqualle oder Seewespe kann also, wie wir gerade gesehen haben, gefährliche Auswirkungen. Chironex heißt übrigens übersetzt auch mordende Hand. Eine durchaus passende Beschreibung. Chironex schwimmt schnell wie ein Fisch und kann Hindernissen ausweichen. Chironex ist tagaktiv und ruht in der Nacht. Chironex wird jedoch auch in der Nacht von Licht stets magisch angezogen. Denn Licht heißt Beute. Tagsüber streift Chironex entlang der küstennahen Gewässer des Northeast Territory auf der Suche nach Beute nie tiefer als 5 Meter, also im Flachwasser. Und sehen Sie selbst, was hier passiert. So, der entscheidende Moment. Vielleicht war es zu schnell, ich zeige ihn einfach nochmal. Was sehen wir? Wir sehen sehr gut, wie die Seewespe angesichts der im Wasser stehenden Frau ausweicht und abdreht, also die Richtung ändert. Wie aber macht sie das? Die Antwort ist gleichermaßen erstaunlich wie einfach, denn Seewespen haben Augen. Sie können sehen, sie sind Seewespen in doppeltem Sinne. Für Kenner ist das zunächst einmal gar nicht so wirklich neu, denn auch andere Quallen können sehen oder zumindest so ähnlich. Die Ohrenqualle, die wir alle kennen, Aurelia aurita zum Beispiel, ist uns allen zumindest aus Nord- und Ostsee bekannt, die trägt eine Vielzahl optischer Sensoren hier unten an ihrem Schirmrand und mit denen kann sie zumindest hell und dunkel unterscheiden und damit auch durch Richtungsänderung auf Hindernisse oder auf Beute reagieren. Die Seewespe aber ist anders. Neben 16 optischen Sensoren für das Hell-Dunkel-Sehen, gleichmäßig verteilt am unteren Schirmrand, trägt die Seewespe insgesamt 8 Linsenaugen, verteilt mit jeweils einem nach außen und einem nach innen gerichteten Auge und auf jeder der 4 Seiten des würfelartigen Schirms. Jedes dieser Augen ist in einer Augenhöhle eingebettet und von schützenden Augenlidern bedeckt. Die Qualle kann also sehen, was sie als Beute fängt und beobachten, wie sie es verzehrt und verdaut. Das ist wahrhaft erstaunlich. Doch das Auge steht nicht für sich. Das Auge ist Teil eines Multifunktionsorgans, dem sogenannten Ropalium. Und innerhalb dessen ist das Auge kombiniert mit einem Gleichgewichtsorgan, welches der Qualle Informationen über ihre Lage im Raum gibt und damit noch gezieltere Bewegungsmuster, Bewegungsmanöver möglich macht. Und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 Stundenkilometern und einer Wendigkeit, die abruptes Abbremsen und sofortige Richtungsänderung zulässt, kann die Seewespe es locker mit jedem Fisch aufnehmen. Aber etwas können Fische nicht. Mit Tentakeln auf Jagd gehen. Die Tentakeln jeder Würfelqualle tragen Hunderttausende von Nesselzellen, die bei Kontakt mit Angreifer oder mit Beute ein schmerzhaftes bis gefährliches Gift in das Gewebe ihres Opfers injizieren. Nesselzellen besitzen an ihrer Oberseite ein Sinneshärchen, einen Auslösestift, welcher in direkter Verbindung zu einer ca. 10 Mikrometer großen giftenthaltenden Kapsel im Innern der Nesselzelle steht. Innerhalb dieser Kapsel ist ein widerhakenbewehrter Stilettapparat um einen Nesselschlauch gewickelt. Der Kapseldeckel wird abgesprengt und der innenliegende Stilettapparat wird innerhalb von 3 Millisekunden mit einem Druck von 150 Bar, Sporttaucher wissen ungefähr mit dieser Größenordnung was anzufangen, das ist 3/4 einer Pressluftflasche vom Druck her, 150 Bar wird dieser Stilettapparat herausgeschleudert und dann verankert er sich unumkehrbar fest im Gewebe der Beute und leitet innerhalb von Nanosekunden das Gift über den Schlauch und den Stilettapparat in das attackierte Gewebe. Nesselverletzungen durch Quallen an menschlicher Haut sind oft erheblich, aber nur bei der Seewespe sind sie wirklich gefährlich. Zytolysine führen zum Platzen der Zelle. An der Haut verursachen sie Entzündungen, Blasenbildungen und Nekrosen. Im Blut führen sie zur Hämolyse. Neurotoxine führen im Extremfall zur Lähmung der von ihr versorgten Muskulatur. Karyotoxine führen zum Herzstillstand. Rufen wir uns noch einmal die klinischen Bilder in Erinnerung und gleichen das mit den geklagten Beschwerden ab. Die topische Behandlung solcher Verletzungen, deren aggressive Wirkung, Giftwirkung, bisweilen sogar zur Denaturierung, wie man hier sehen kann, hauteigener Proteine führt und dann dieses typische vereist aussehende Muster, dieses vereist aussehende Aussehen entwickelt, reicht von topischen Steroiden über Tacrolimus, Pimecrolimus bis hin zu Polidocanol gegen den akuten Juckreiz oder letztendlich capsaicinhaltige Zubereitungen, mit denen man versucht, persistierenden Juckreiz langfristig zu begegnen. Das führende, aber weitaus schlimmste Problem nach Kontakt mit den nesselnden Tentakeln der Seewespe, das ist der schlagartig einsetzende, unsagbar ungeheuer starke Schmerz. Er führt in Verbindung mit Muskelspasmen, mit Atemnot und mit Kreislaufproblemen nicht selten zum Tod durch Ertrinken. Die dermatologische Symptomatik tritt demgegenüber deutlich zurück. Die ist viel ausgeprägter, zum Beispiel bei der portugiesischen Galeere. Wollen wir einmal sehen, was wir bisher gelernt haben? Was haben diese beiden beklagenswerten, aber ziemlich naiven Menschen sträflich falsch gemacht und dann mit dem Leben bezahlt? Nun, was sieht ein Mensch unter diesen Bedingungen im Wasser? Nichts. Was sieht eine Seewespe unter diesen Bedingungen im Wasser? Auch nichts. Was passiert, wenn sich zwei Blinde im Dunkeln begegnen, aufeinander zuschwimmen? Völlig klar, sie rasseln ineinander. Also, folgliche Konsequenz, kein nächtliches Baden in diesen Gewässern. Die Behandlung von Quallenverletzungen ist hinsichtlich des Ideenreichtums ähnlich kreativ wie die Behandlung von Warzen. Im Gegensatz zu diesen gibt es aber bei der Behandlung von Nesselverletzungen durch Quallen einige Empfehlungen, die wirklich als gesichert gelten dürfen. Die Behandlung mit Weinessig, die gehört auf alle Fälle dazu. Lokale Akutbehandlungen von Würfelquallenverletzungen erfolgen also stets am besten mit Weinessig in einer Konzentration von 5-10%. Ganze Küstenabschnitte in Australien, in Nordostaustralien vor allem, sind damit ausgestattet. Weinessig inaktiviert nachweislich die auf der Haut verbliebenen Blindgänger unter den Nematozyten. Eine weitere Möglichkeit ist die Behandlung mit feuchtem Sand. Den lässt man antrocknen und dann nimmt man einen scharfen Gegenstand, ein Messer oder eine Scheckkarte und schabt damit den angetrockneten Sand ab. Die Anwendung von Isopropylalkohol wird für Chironex nicht empfohlen, denn das führt nachweislich immer wieder zur Detonation. Also Finger weg von Alkohol auf der Haut. Rasierschaum funktioniert erstens nur, wenn ich ihn tatsächlich dabei habe und wenn, dann am allerbesten in Verbindung mit einer Rasur, tatsächlich auch mit einer der wirklich guten Klingen, einer Gillette oder so etwas Ähnlichem. Süßwasseranwendung, Finger weg, das geht gar nicht, denn mit Süßwasser erreicht man genau das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt. Es kühlt nicht, sondern aufgrund des osmotischen Gefälles gegenüber dem Salzwasser kommt es zur sofortigen Entladung der verbliebenen Nesselzellen. Wer also fluchtartig nach einem solchen Nesselkontakt aus dem Wasser ins Hotelzimmer sprintet, um dort eine Süßwasserdusche zu nehmen, tut sich keinen Gefallen. Der Tag ist sicherlich verdorben. Die Produktion des Antivenoms, was wir kennen, wurde inzwischen eingestellt. Und der Grund ist ganz einfach. Es wurde zu selten benötigt. Entweder waren die Patienten tot oder sie waren noch nicht so schwer verletzt, dass man das Antivenom brauchte. Und dann war zum Leidwesen eben vieler Antivenome auch dieses Antivenom von so vielen Nebenwirkungen begleitet, dass man es einfach immer hintangestellt hatte, was letztlich dazu geführt hat, dass die Produktion nicht mehr notwendig war. Der beste Schutz überhaupt ist es, wenn man Quallenverletzungen vermeiden will, in der Quallensaison aus dem Wasser zu bleiben. Aber das ist einem Touristen, der viel Geld bezahlt hat, schwerlich klar zu machen. Der zweitbeste Schutz ist es, einen sogenannten Stinger-Suit zu tragen. Der besteht aus Lycra oder aus Neopren und der ist sehr dünn. Also man kann sich an so einen Anzug gewöhnen. Mit diesem Knalleffekt zum Jahreswechsel über dem Himmel meiner Heimatstadt Hamburg danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nachdem wir jetzt den Knalleffekt der Würfelqualle erlebt haben, hoffe ich noch auf ein reiches Jahr für Sie alle mit vielen Knalleffekten in fachlicher Hinsicht und lassen Sie es krachen. Vielen Dank.